So, ein Platz ist frei geworden, gell? Ist noch irgendwo ein Platz übrigens? Ist noch irgendwo? Nirgends mehr. Schau, da ist noch einer. Ja, genau. So, schön bei euch zu sein. Danke auch Siegfried. Ich war letzte Jahre öfter in Toronto in der People's Church. Kennst du vielleicht, Charles Price. Ganz nette Leute, die Toronto. Meistens. Das Thema für heute ist Gott kennen und das größte Gebot. Und wenn man den Inhalt der Bibel auf zwei Worte reduzieren möchte, dann kann man das tun. Die Bibel reduziert auf zwei Worte ist ganz einfach: Jesus Christus. Und wenn du die Botschaft von Jesus Christus reduzieren möchtest auf zwei Aussagen, so ist es auch ganz einfach. Die erste Aussage: Gott liebt dich. Und zweitens: Gott kennt dich. Das alles. Und wir haben gerade gesungen: Du liebst mich, obwohl du mich kennst. Du liebst mich trotzdem. Aber das ist nicht ganz korrekt. Gott liebt dich nicht, obwohl er dich kennt, er liebt dich, weil er dich kennt. Einmal war eine Prostituierte beim Pharisäer, wo Jesus auch saß, und der Pharisäer dachte, wenn Jesus wüsste, welche Frau das wäre, welche Frau das ist, wisst ihr, warum Jesus diese Frau so lieb hatte? Weil er sie kannte. Das ist wichtig zu erkennen. Im 1. Johannesbrief möchte ich euch ein paar Verse vorlesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 12, nehme ich so ein bisschen als Sprungbrett jetzt für diese nächsten Minuten. 1. Johannes 4, Vers 7, da schreibt der Apostel: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und im Vers 12: Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Drei Dinge. Erstens, wir haben hier gelesen, die Liebe ist aus Gott, und zweitens, Gott ist Liebe. Liebe ist nicht eine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Liebe ist keine Eigenschaft. Liebe ist die Essenz Gottes. Er ist Liebe, er kann nicht anders, weil er das ist. Und wisst ihr, warum wir lieben können? Weil Gott liebt. Wisst ihr, warum wir denken? Weil Gott denkt. Wisst ihr, warum wir fühlen? Weil Gott fühlt. Wir sind nämlich in seinem Ebenbild geschaffen. Und wir lieben deshalb, weil Gott liebt. Darum können wir das alles. Übrigens, ich hatte lange Zeit ein Problem mit der Dreieinigkeit. Und als ich die Liebe studiert habe, hat sich das irgendwie gelöst. Weil Gott kann nicht nur ein dreieiniger Gott sein, er muss ein dreieiniger sein, falls er Liebe ist. Seht ihr, Liebe erfordert mindestens drei Dinge. Um Liebe praktizieren zu können, brauchst du einen Liebhaber, du brauchst einen Geliebten und du brauchst den Geist der Liebe. Ohne die drei Dinge kann man Liebe nicht praktizieren. Wenn ein Mädchen hier steht oder ein Bursche, ist egal, und sagt: Mensch, ich bin so verliebt. Was ist die erste Frage? In wen? Ja, das weiß ich auch nicht genau, aber ich bin heute verliebt. Das gibt es nicht. Du kannst nicht alleine Liebe üben. Du brauchst einen Geliebten. Es gibt zwei Grundwahrheiten über Gott, die eigentlich kein Christ bestreiten würde. Und zwar erstens, Gott ist Liebe. Die meisten, die die Bibel kennen, würden sagen, ja, das stimmt. Das zweite ist, Gott ist vollkommen. Auch die Bibel ist da klar. Ich glaube, das glauben die meisten von uns. Gott ist Liebe und Gott ist vollkommen. Nun, eine Frage. Wen hat Gott geliebt, bevor er den Menschen geschaffen hat? Wenn er alleine war, so wie Allah, ein Monad, der kann nicht lieben, weil er alleine ist. Und wenn er den Menschen schaffen muss, damit er lieben kann, dann ist er nicht vollkommen. Das ist wieder ein Problem. Wenn Gott Liebe ist und vollkommen ist, dann muss er dreieinig sein, sonst ist er entweder keine Liebe oder er ist nicht vollkommen. Nur der dreieinige Gott kann in sich selbst vollkommen und Liebe sein. Und darum lesen wir im Genesis 1, lasst uns Menschen schaffen nach unserem Bilde. Gott hat schon lange geliebt, bevor er den Menschen geschaffen hat. Seht ihr bereits im Wort Universität, im Englischen heißt das University, das heißt Unity in Diversity. Die Einheit in der Vielfalt. Und bereits im dreieinigen Gott hast du diese University, diese Einheit in der Vielfalt. Nur so kann Gott lieben und vollkommen sein. Das zweite, was wir hier lernen, ist im Johannes 4, im Vers 9 haben wir gelesen, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Liebe ist niemals nur ein Wort, Liebe ist immer eine Tat, beziehungsweise muss sich Liebe in einer Tat offenbaren. Wenn ich zum Beispiel hier sage, ich bin ja verheiratet schon 20 Jahre, eine ganz liebe Frau, Hannelore heißt sie, und wenn ich sage, wenn ich euch jetzt sage, ich liebe Hannelore, sagst du, ja, kann schon sein. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, und es folgt keine Tat, dann ist dieses Wort sinnlos. Wenn Gott nur sagen würde, ich liebe euch, das wäre völlig sinnlos, es sei denn, sein Wort offenbart sich in einer Tat. Und wisst ihr, was wir hier lesen? Die Liebe Gottes ist zu uns geoffenbart worden. Wie? Indem er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Die Liebe Gottes zu uns sind keine leeren Worte, sondern haben sich geoffenbart, indem er das Liebste gegeben hat. Liebe kostet dem Geber alles, dem Empfänger überhaupt nichts. Und das ist das Geheimnis von Gnade. Das dritte, was wir hier lesen im Vers 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Das ist das Schöne an Liebe. Eine handelnde Liebe macht einen unsichtbaren Gott sichtbar. Die Bibel sagt hier, niemand hat Gott je gesehen. Glaub nie, du wirst Gott einmal sehen. Die Bibel sagt es, du wirst ihn nicht sehen, weil Gott ist unsichtbar. Er ist nämlich Geist. Er hat sich zwar geoffenbart in Christus, aber Gott an sich ist nicht sichtbar, sondern er ist Geist. Aber wie kann ich einen unsichtbaren Gott sichtbar machen, indem ich liebe? Es kann sein, dass du nicht an Liebe glaubst. Dann beobachte ein Liebespaar, wie die miteinander umgehen. Du wirst wahrscheinlich zum Schluss kommen, ja, irgendwas muss es da doch geben, was ich nicht verstehe. Es ist zum Beispiel ein Wind. Ich habe den Wind noch nie gesehen. Aber wir haben viel Wind gehabt die letzten Tage in Österreich auf den Bergen. Wisst ihr, wie ich den Wind entdecke? Indem ich die Schneewehen sehe oder im Sommer, wie sich die Bäume biegen. Der gebogene Baum ist ein Zeichen, dass der unsichtbare Wind existiert. Oder ich habe den Strom noch nie gesehen. Gespürt habe ich ihn manchmal. Gesehen noch nie. Wie kann ich den unsichtbaren Strom sichtbar machen, indem ich den Schalter einschalte und die Glühbirne sehe. Wenn du keine hast, dann greif rein. An der Reaktion von dem, der reingreift, wirst du auch erkennen, es gibt Strom. Das heißt, Liebe macht einen unsichtbaren Gott sichtbar. Manchmal muss ich schmunzeln. Ich lese gerne oft, gerade wenn ich im Flieger bin, so Magazine, egal welche Namen jetzt, ob das G oder Stern oder sonst was ist, wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich. Und da sind oft viele Berichte über Weltreligion und ihre Phänomene. Das lese ich mir immer ganz gerne durch. Und was mir da immer irgendwie fast gefällt irgendwie, weil es witzig ist irgendwie, aber oft die Reporter oder die Autoren, sie beobachten Religionen und die Phänomene von gläubigen Menschen und sie schreiben es so, als ob sie von außen objektiv jetzt beurteilen könnten, warum das so ist. Nun, ihre Statistiken und so, die Beobachtungen, die stimmen meistens auch, aber bei den Schlussfolgerungen hapert es. Warum? Weil es ist so, als wenn ein Mensch, der noch nie verliebt war, 10 Liebespaare beobachtet und dann aufschreibt, wie die sich verhalten und dann Schlussfolgerungen zieht. Das kann nicht gut gehen, weil er selbst ja noch nie verliebt war. Er kann zwar beobachten, was geschieht, aber warum es geschieht, kann er nicht beurteilen. Und seht ihr, genauso ist es, wenn ein Mensch keine Gottesbeziehung hat, dann kann er nicht Menschen beurteilen, die in einer Gottesbeziehung leben, weil er selbst noch nie verliebt war. Und darum ist und bleibt Liebe ein Geheimnis, welches man intellektuell alleine nicht erfassen kann, sondern du musst es persönlich erfahren. Um Liebe verstehen zu können, musst du dich auf Liebe einlassen. Es geht nicht anders. Um Gott verstehen zu können, musst du ihn persönlich kennenlernen, sonst kannst du darüber nicht reden, zumindest nicht objektiv. Darum schrieb Paulus im 1. Korintherbrief im Kapitel 2, schrieb er, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott jenen Menschen bereitet, die ihn lieben. Ein Mensch von außen kann das nicht beurteilen. Ein Mensch, der noch nie verliebt war, kann nicht über Liebe reden. Nun, was heißt es, Gott zu lieben? Das größte Gebot, das ist ja der Vers, den ich da gegeben habe für diese Bibelarbeit. In Matthäus 22, da lesen wir im Vers 35, Matthäus 22, 35, es fragt ihn einer, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Übrigens nicht das zweitgrößte, auch nicht das drittgrößte. Was ist das größte Gebot, das erste Gebot? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und alle Propheten. Daran hängt alles. Übrigens, gell, ihr könnt euch mal so abwechseln vielleicht. Gell, so. Vielleicht gibt es ein paar nette Christen, sonst bleibt sitzen. Liebe ist das größte Gebot und darum können wir nie genug über die Liebe Gottes reden. Manchmal wird ja so gesagt, naja, man muss über das Gericht predigen. Ja, das ist Teil des Evangeliums. Aber das ist nicht die eigentliche Botschaft. Das größte Gebot ist nicht Gericht oder sonst was, das größte Gebot ist die Liebe. Darum kannst du nie falsch liegen, wenn du über Liebe redest. Nun, wenn wir als Christen verstehen, dass die Essenz Gottes Liebe ist, wisst ihr, was wir dann verstehen? Und ich muss euch sagen, das hat mein Leben verändert. Ich habe erkannt den Unterschied zwischen Religion und einer Christusbeziehung. Seht ihr, Religion gründet sich immer auf Pflichterfüllung. Ich muss Dinge tun, um Gott irgendwie zu befriedigen. Eine Christusbeziehung gründet sich auf Liebe. Darum nennen wir es eine Liebesbeziehung. Und ich stelle immer wieder fest, dass Christen in allen Konfessionen reden über die Liebe Gottes und über eine Liebesbeziehung. Aber ich stelle auch fest, dass viele Christen diese Liebe nicht wirklich erfahren haben im eigenen Leben. Und deshalb ist auch heute das Christsein so oft geprägt von religiöser Pflichterfüllung, viel mehr als von einer freudigen Liebesbeziehung. Ich möchte euch den Unterschied vielleicht praktisch darstellen. Ich reise relativ viel und angenommen, ich komme so nach 2 Wochen wieder nach Hause. Meine Frau holt mich ab am Flughafen in Salzburg oder wo immer oder am Bahnhof Und sie erwartet mich und ich sitze im Flieger und ich überlege mir, jetzt treffe ich meine Frau wieder nach 2 Wochen. Ich will ja ein guter Ehemann. Eigentlich, wenn ich sie treffe, ich sollte sie eigentlich umarmen. Na, das werde ich tun, das wird sicher, das wird gut sein. Ich bin ein guter Ehemann. Als guter Ehemann sollte ich eigentlich ja auch einen Kuss geben. Nach 2 Wochen wäre das vielleicht angebracht. Na, das werde ich tun, ich werde es tun. Und eigentlich, es gehört auch dazu, dass ich sie frage, wie es ihr so geht jetzt nach 2 Wochen. Na, werde ich tun. Ich bin ein guter Ehemann. Wisst ihr, was die Realität ist? Ich treffe sie nach 2 Wochen. Ich gehe der Hannelore entgegen. Ich umarme sie. Ich gebe ihr einen Kuss und ich frage sie, wie es ihr geht. Weil ich sie liebe. Wisst ihr, wie viele Christen leben? Eigentlich sollte ich heute die Bibel lesen. Ja, es wäre schon gut. Bin ja doch ein Christ, nicht? Will ja treu sein. Ja, beten, ja, das werde ich schon tun heute. Es wäre schon gut, als Christ zu beten, das gehört so dazu. Wisst ihr was, das ist Religion. Wenn ich Gott liebe, dann möchte ich gerne wissen, was er mir sagt. Und es wird eine Freude sein, mit ihm zu reden. Seht ihr, in der Religion geht es immer um eine Selbstdisziplin, um Leistung. Der von der Liebe getriebene Mensch ist auch selbstdiszipliniert, aber er beginnt nicht damit. Ich möchte euch erinnern, Galater Kapitel 5, Vers 22, da haben wir die Frucht des Geistes, da lesen wir, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstdisziplin. Aber wisst ihr, was das Erste ist? Die Liebe. Wisst ihr, was das Letzte ist? Selbstdisziplin. Der religiöse Mensch beginnt mit Selbstdisziplin und hört auf mit der Liebe. Der liebende Christ beginnt mit Liebe und endet mit der Selbstdisziplin. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Christusbeziehung. Da gibt es ein Gebot von Jesus im Johannes 14, Vers 15. Da steht, da sagt Jesus, und ich bitte euch jetzt, hört zu, wie liest du diesen Satz? Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wie liest du denn? Wie hörst du ihn? Ein vom Gesetz geprägter Christ, dieser Vers wird ein bisschen eine Drohung für dich sein. Du sagst dir, Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Na, ich muss seine Gebote halten, weil sonst ist es ja ein Zeichen, dass ich ihn nicht liebe. So denkt der von Gesetz getriebene Christ. Der von Liebe und Gnade geprägte Christ sagt, ja, weil ich Gott liebe, werde ich seine Gebote halten. Seht ihr, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Es ist von Leidenschaft geprägt, haben wir vorhin von Siegfried gehört. Von Leidenschaft geprägt und nicht von Pflichterfüllung geprägt. Zuerst kommt die persönliche Beziehung zu Jesus und dann kommt der Gehorsam. Wenn wir das nicht beachten, dann wird unser Christsein unausweichlich ein religiöser Krampf. Wenn wir von Liebe motiviert sind, von einer persönlichen Beziehung, Gott kennen, dann wird das, und das überrascht mich immer wieder in den Psalmen, wisst ihr, was wir da lesen? Das Halten deines Gesetzes ist mir eine Lust. Freunde, für viele Christen ist es ein Frust. Warum? Wo ist da der Unterschied? Wir lesen im Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn. Übrigens das Wort Lust. Jemand hat mal gesagt, in der Bibel steht nie das Wort Spaß. Das stimmt, ich habe es auch noch nicht gefunden, zumindest in meiner Übersetzung nicht. Aber wisst ihr was, dieses Wort Lust, habe deine Lust am Herrn, die beste Übersetzung ins heutige Deutsch ist, habe Spaß mit Gott. Das ist die treueste Übersetzung von dem hebräischen Wort Lust, das es gibt. Habe deine Lust an Gott, an seinen Geboten und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Darum sagt Johannes im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3, sagt er, dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Die meisten Christen glauben, die Gebote Gottes sind schwer. Nein, sie sind nicht schwer. Warum? Weil sie aus Liebe motiviert sind, nicht aus religiöser Pflichterfüllung. Und darum sagt Jesus, eins meiner Lieblingsworte von unserem Herrn, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Last Jesu ist nicht schwer, sie ist leicht. Die einzige Last, die schwer ist, ist die Last der Religion, aber nicht die einer Liebesbeziehung zum lebendigen, auferstandenen Herrn. Ich habe eine Feststellung gemacht, gerade kürzlich. Der Apostel Paulus, immer wenn er die Briefe geschrieben hat, hat er für die Gemeinden gedankt. In den ersten paar Verse findest du das, da steht, ich danke Gott für euch, und dann geht es irgendwie so weiter. Er hat sogar für die Gemeinde in Korinth gedankt. Da würde ich mir ein bisschen schwer tun, weil das war ein wilder Haufen. Die waren ungehorsam, die waren unbiblisch und die waren eigensüchtig in ihrem Verhalten. Aber Paulus hat für sie gedankt. Es gibt nur eine Gemeinde, für die Paulus nicht gedankt hat. Das waren die Christen in Galatien. In seinem Brief an die Galater hat er nicht gedankt. Und wisst ihr, was in Galatien falsch gelaufen ist? Die waren ganz dran an der biblischen Lehre. Die waren biblisch korrekt, keine Frage. Sie verneinten weder die Dreieinigkeit, noch die Gottheit Jesu, noch die Propheten. Und sie lebten, soweit man beurteilen kann, ein gutes moralisches Leben. Sie haben die biblische Lehre nicht verraten. Wisst ihr, was sie verraten haben? Sie haben Jesus Christus verraten. Sie sind nämlich von der Gnade, von einer Liebesbeziehung zu Christus, zurückgegangen zum Gesetz. Und das ist der eigentliche Verrat. Darum hat Paulus nicht gedankt. Und manche Christen auch heute sind mehr beschäftigt mit ihrer biblischen Lehre, dass da ja alles stimmt, aber sie vergessen, mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus eine lebendige Beziehung zu haben. Und das ist der Verrat. Gott zu lieben heißt, in einer Liebesbeziehung zu Jesus Christus zu stehen. Und um in einer Liebesbeziehung zu stehen, müssen wir den kennen. Wir können nicht jemanden lieben, den wir nicht kennen. Und darum brauchen wir Jesus. Darum sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Schaut mich an, lernt mich kennen. Und dann lernt ihr meinen Vater kennen. Seht ihr in der Natur, ich bin gerne in der Natur. Die Natur hat eine laute Sprache. Wisst ihr, was die Schöpfung mir sagt? Ich bin gerade vor ein paar Tagen im Mondschein raufgegangen auf einen Berg. Da bist du am Mondschein oben. Es ist so schön. Da spricht eine Stimme, die sagt, es gibt einen Gott. Und ich bin überzeugt, jeder Mensch, der das hören will, hört diese Stimme, außer du willst es nicht hören. Aber wisst ihr, was ich mit der Natur nicht sagen kann? Ich gehe da rauf, wunderschön, Mondlandschaft, und dann geht eine Lawine ab und drei Menschen kommen ums Leben. Dann denkst du, Gott, jetzt war es gerade so gut, jetzt ist wieder böse. Die Natur kann dir nichts sagen über den Charakter Gottes. Die Schöpfung kann dir nur zeigen, dass es einen Gott gibt. Aber um den Charakter Gottes kennenzulernen, musst du auf Jesus schauen. Darum lesen wir im Hebräerbrief, der Sohn, Jesus, er ist die exakte Repräsentation vom Vater im Himmel. Wenn du den Charakter Gottes kennenlernen willst, schau auf Jesus. Das war das Anliegen der Propheten und der Apostel. Der Propheten im Alten Testament im Sinne von Messias. Nun, wie können wir einander helfen, Gott besser kennenzulernen? Durch meinen Dienst, den ich mache, bin ich oft involviert in persönliche Gespräche. Man nennt das Seelsorge, ich mag das Wort nicht so, weil da ist immer ein Seelsorger und ein Beseelsorgter. Ich nenne es einfach, wir reden miteinander, mehr ist es nicht. Ich glaub, ich bin nicht besonders gut darin, aber die Leute kommen halt trotzdem, weil ich Vorträge halte und glauben halt, ich weiß was. Aber oft sind Leute dabei, ob das jetzt eine Frau ist, die depressiv ist, sie hat Bulimie, ein wenig Selbstwertgefühl und sie sucht Antworten und Hilfe bei mir. Und wisst ihr was, wenn die Frau so zu mir dreht, denke ich mir, was soll ich der jetzt sagen? Was soll ich ihr sagen? Dann kommt der Mann zu mir, ist homosexuell, er sehnt sich nach einer Familie, nach Kindern, aber er hat einfach keinen Draht zu einer Frau. Er ist betrübt darüber, er ist Christ, er will Gott gefallen. Jetzt bieten ihn ein anderer Mann eine Freundschaft an. Was soll er tun? Ich denke mir nach, was soll ich ihm jetzt sagen? Oder ein anderer Mann ist schon 17 Jahre verheiratet, hat seit 5 Jahren keinen Sex mehr mit seiner Frau. Deshalb hat er Verhältnis mit einer anderen. Er macht immer noch Jugendarbeit in der Kirche. Was soll er tun? Ich könnte euch Beispiel nach Beispiel nennen. Wisst ihr, was eines meiner größten Versuchungen ist, wenn ich mit solchen Brüdern und Schwestern rede und die mich um Rat bitten? Das ist meine größte Versuchung. Ich bin mehr beschäftigt damit, wie ich ihr Problem lösen kann, als damit beschäftigt zu sein, wie sie Gott besser kennenlernen können. Damit, und das ist der große Fehler, ich bitte euch, mich da zu hören, damit mache ich die zweite Priorität zur ersten Priorität. Mein erster Gedanke ist, was soll ich ihm oder ihr sagen, um das Problem zu lösen? Larry Crabb ist einer, glaube ich, der besten christlichen Psychologen, hat in seine, ein gutes Buch geschrieben letztes Jahr, er heißt Soul Talk. Und er hat gesagt, die Frage im Seelsorgegespräch, was soll ich sagen, ist die unbrauchbarste und die gefährlichste Frage, die du dich stellen kannst im Gespräch mit einem anderen Menschen, der um Rat sucht. Die Frage, die du dich stellen musst, ist, folge ich in diesem Gespräch der Leitung des Heiligen Geistes? Erwecke ich in meinem Gegenüber eine Sehnsucht nach Gott? Das ist die Frage. C.S. Lewis hat es wunderbar ausgedrückt, er hat gesagt, du wirst niemals die zweiten Dinge bekommen, indem du sie an erste Stelle setzt. Du wirst zweite Dinge nur bekommen, indem du die ersten Dinge an der ersten Stelle belässt. Jesus hat es noch besser gesagt. Er hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann werden euch die anderen Dinge zufallen. Was ist das größte Gebot? Gott zu lieben. Das ist Priorität Nummer eins. Und Freunde, ich ermutige euch, lassen wir Priorität Nummer eins auf der Stelle Nummer eins. Der Grund, warum wir Christen uns oft so schwer tun, ist, wir haben die Priorität Nummer eins auf drei oder vier gesetzt. Und alles andere kommt vorher. Und dann kommt irgendwo Gott zu kennen. Und dann wundern wir uns, warum das Christenleben so schwer ist. In der Seelsorge, mein Versuch, mein guter Versuch, diesen Menschen zu helfen, wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat? Ich habe mehr und mehr Angst bekommen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe festgestellt, ich kann ihr Problem nicht lösen. Und es gibt ein paar, auch ich habe Mitarbeiter, 25, wenn da ein Mitarbeiter, den kenne ich schon ein bisschen, da kommt mit einem gewissen Ausdruck im Gesicht, da möchte ich am liebsten auf ein Fenster springen. Aber das schaut blöd aus, jetzt gehe ich auf die Toilette und tue, als ob ich nicht da wäre. Weil ich weiß, ich kann sein oder ihr Problem nicht lösen. Aber die Person kommt jetzt zu mir mit der Erwartung, weil ich ja der Leiter bin, dass ich in der Lage sein muss, ihr Problem zu lösen. Und wenn ich zugebe, dass ich es nicht kann, ja, dann fragt sie, warum bist du überhaupt hier? Larry Crabb hat mir da sehr geholfen. Er hat drei Dinge gesagt und die möchte ich euch mitgeben. Die haben mich befreit in Gesprächen. Er hat drei Dinge gesagt. Erstens, wenn jemand zu dir kommt. Erstens, widerstehe der Versuchung, davon zu laufen. Es hat mir nicht geholfen, aber ich habe gedacht, ja, okay, probier es. Das zweite hat mir geholfen, wenn jemand zu dir kommt, versuche nicht, ihm zu helfen. Ich habe mir gedacht, das ist was Neues. Und das dritte, wenn jemand zu dir kommt, vermeide ihn sofort zu jemand anderen zu schicken, sondern bemühe dich um ihn. Die drei Dinge. Und wisst ihr was, Freunde, das hat mir so geholfen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich sitze nicht gleich schon angespannt da und denke mir, während er redet, was soll ich sagen, sondern ich höre ihm einfach zu. Wisst ihr warum? Ich muss nicht helfen. Ich kann ihm einfach mal zuhören. Einfach zuhören, was hat er zu sagen? Das Zweite, was es bei mir bewirkt hat, ich lasse mich von der Person, die zu mir kommt, nicht mehr kontrollieren. Ich muss eine Antwort haben. Nein, ich muss keine haben. Ich kann ihn einfach lieb haben und ich kann ihm einfach zuhören. Ich kann entspannt bleiben in dem ganzen Gespräch. Und drittens, ich habe keine Angst mehr vor diesen Gesprächen. Und ich habe gelernt, mehr und mehr zu sagen, Herr Jesus, wenn der gegenüber sitzt, ich bete oft, während wir reden, Herr, was ist der eigentliche Kampf im Leben dieses Menschen? Worum geht's bei dem wirklich? Nicht das Problem ist meistens das Problem. Es liegt meistens etwas tiefer. Und in Bezug auf die Menschen, die ich genannt habe, weiß ich, nur Gott, der Vater, kann ihn so lieben, wie er es sich wünscht. Nur Jesus Christus kann sein Herz verändern, damit er anders denkt. Und nur der Heilige Geist kann ihm Friede, Freude, Liebe geben. Ich kann es nicht. Und mein größter Wunsch jetzt ist geworden, nicht versuchen, ihr Problem zu lösen, sondern ihnen eine Sehnsucht zu geben, Gott besser zu kennen. Eine Sehnsucht für Jesus zu geben. Wenn ich das vermitteln kann, dann habe ich viel mehr geholfen als alle Probleme, die man lösen kann. Denn das größte Gebot ist, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Ein Zitat gefällt mir unheimlich von Saint-Exupéry. Das ist der französische Pilot, war er und ein Schreiber. 1944 ist er abgestürzt beim Fliegen. Und er wurde abgeschossen. Er hat dieses Buch geschrieben, Der kleine Prinz. Und ein Zitat gefällt mir so von Saint-Exupéry. Er schreibt, wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre sie, sich nach der endlosen Weite des Meeres zu sehnen. Wenn du ein Schiff bauen willst, trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu holen, Aufgaben vergeben, Arbeit zu verteilen. Gib ihnen eine Sehnsucht nach der endlosen Weite des Meeres und sie werden ein Schiff bauen. Wenn jemand zu uns kommt, versucht nicht in erster Linie alle Probleme zu lösen. Gib ihnen eine Sehnsucht nach Gott. Und die Probleme werden dann richtig eingeordnet werden. Ein Buch, das ich unheimlich liebe, ist von Minrich Schäffbuch, gemeinsam mit seiner Frau Beate, mit Freudenernten, wo er die Lebensgeschichten von, glaube ich, über 30 Leuten beschreibt, die auch das deutsche Volk entscheidend geändert haben. Und als ich ich habe so eine Serie über die Liebe Gottes vorbereitet, dachte ich an die Geschichte von Pfarrer Friedrich von Bodelschwing. Er wurde 1831 geboren, studierte Theologie, arbeitete dann in Paris, wo ungefähr 100.000 Deutsche arbeiteten, in den Slums von Paris. Ging dann zurück nach Deutschland als Pfarrer mit seiner Frau und hatten dann 4 Kinder. Und zu einem Weihnachten hat ein Kind hat sehr gehustet, ein kleines. Sie holten den Doktor und es war Diphtherie. Der Doktor hat gesagt, das ist sehr ernst. Und ein paar Tage nach Weihnachten 1868 starb der 3-jährige Kleine in den Armen seiner Mutter. Und in einem Brief, den Friedrich an seine Mutter geschrieben hat, lesen wir, letzte Nacht ungefähr um 11 Uhr ist der kleine Friedrich in den Armen seiner Mutter gestorben. Er schien keinen Schmerz gehabt zu haben, er hat auch nicht geweint. Das war sehr freundlich von unserem Gott. Die Wunde, die er hinterlassen hat in unserem Herzen, wird dazu dienen, unseren schwachen Glauben zu stärken. Weine nicht, Mutter, alles ist gut, auch mit unserem kleinen Sohn Friedrich. Ein paar Tage später, am 20. Januar, starb die 5 Jahre alte Elisabeth um 5 Uhr in der Früh. Am 24. Januar starb der Sohn Karl und während er noch im Sarg war, starb der 6 Jahre alte Ernst. In 3 Wochen haben dieses Ehepaar alle 4 Kinder verloren und alle sind gestorben in ihren eigenen Armen. Friedrich von Bodelschwing hat dann eine Bank gebaut am Friedhof, wo er oft gesessen ist, geweint, gebetet hat. 4 Jahre später fragten sie ihn, eine Arbeit zu übernehmen für Kinder, damals in dem damaligen Deutschland, die mit Epilepsie kämpften. Es gab damals 40.000 leidende Kinder an dieser Krankheit und es gab nur 300 Heimplätze. Und Friedrich und seine Frau nahmen sie an und als er gestorben ist mit 79 Jahren, im Jahre 1910, gab es Platz für 7.000 leidende Kinder in der sogenannten Bethel-Mission. Und ihr Motto über all diese Jahre war, wegen Gottes großer Barmherzigkeit an uns werden wir nicht müde. Meine Frage ist, wie kann so etwas sein? Ein Ehepaar, das das Schlimmste erlebt, was man überhaupt erleben kann als Eltern. Und ihr Lebensmotto ist, wegen seiner großen Barmherzigkeit werden wir nicht müde. Wisst ihr, warum das möglich ist? Es gibt nur einen Grund. Sie haben das Zentrum im Zentrum gelassen. Sie haben Gott an erster Stelle gelassen. Sie haben Gott über eine glückliche Familie gestellt. Sie haben die richtigen Prioritäten beibehalten. Und darum blieben sie fröhlich in ihrem Leben und in ihrer Arbeit. Eine Frage an dich und mich. Wir haben Anfang 2008. Was ist dein Wunsch für dieses kommende Jahr? Was wünschst du dir? Wir alle wahrscheinlich wünschen uns, wir sagen, ja, ich möchte ein erfülltes Familienleben. Ich möchte einen Sinn finden in der Arbeit, die ich tue. Ich möchte Romanze und Abenteuer. Wer liebt nicht romantische Momente? Wer liebt nicht Abenteuer? Ich möchte auch gesund bleiben, das wünsche ich mir. Ich möchte einen Beruf, wo ich meine Talente ausüben kann. Ich möchte auch genug Geld verdienen, damit ich gut leben kann. Ich möchte gute Freunde, nette Abendessen. Ich möchte eine nette Gemeinde, wo ich mich wohlfühle. Nun eine Frage an dich. Was wäre, wenn Gott jetzt zu dir sagen würde, okay, ich werde dir all das geben. Du wirst deinen Traummann finden. Er wird gut verdienen. Du wirst gesunde Kinder haben. Ihr werdet eine glückliche Familie sein. Und ich gebe euch noch ein langes Leben dazu, aber nur unter einer Bedingung. Wenn ihr das annehmt, werdet ihr mich nie sehen. Was würdest du tun? Wisst ihr, was Augustinus gesagt hat? Der Horror, den du erlebst, wenn du daran denkst, das Gesicht Gottes nie zu sehen, das ist deine Liebe zu Gott. Aber einen Mitarbeiter gehabt, einige Jahre, ganz ein lieber Kerl. Als er wegging von uns, fiel er in ein tiefes Loch. Und er hat es mir nachher erzählt. Er ging spazieren und hat gesagt, Gott, Christus, ich habe genug von dir. Das Leben mit dir funktioniert sowieso nicht. Es ist alles nur christlicher Blödsinn. Verschwinde aus meinem Leben. Und als er den Satz gesagt hat, hat er zu zittern begonnen und hat Buße getan. Denn es wurde ihm bewusst, wenn er es ernst meint, wird er Gott nie mehr sehen. Das ist deine Liebe zu Gott. Und manchmal nimmt uns Gott jene Dinge im Leben, die uns daran hindern, zum Zentrum des Lebens zu gelangen, nämlich Gott zu lieben und Gott zu kennen. Und darum sei nicht betrübt, wenn du manchmal irdische Dinge verlierst, so lieb sie die auch sind, wenn sie nur dazu dienen, dass die erste Priorität wieder an die erste Priorität gelangt, Gott zu lieben. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Malcolm Muggeridge. War ein Engländer, ist 1990 gestorben. Er war ein Autor, Journalist, Staatsmann, Medienpersönlichkeit, war recht bekannt. Er war ein Agnostiker. Er hat über Christentum hat er gesagt, Christianity is a lot of rubbish. Christentum ist nur ein Haufen Blödsinn. Hat sich aber in den 70er Jahren bekehrt und wurde dann bekannt als St. Mark, Malcolm Muggeridge. Und am Ende seines Lebens hat er Folgendes gesagt, möchte ich euch vorlesen. Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an, das ist Rom. Ich habe Zugang zu den Menschen mit dem höchsten Einkommen unseres Landes, das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich, auch als älterer Mann, teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Manchmal kommt es vor, dass ich etwas geschrieben oder gesagt habe, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss in unserer Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben. Multipliziere all diese kleinen Triumphe millionenfach. Zähle sie alle zusammen und sie sind nichts. Weniger als nichts. Höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen Schluck vom lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Ich bitte euch, mir zu glauben. Wenn du Gott an die erste Stelle deines Lebens setzt, kannst du nie schiefgehen. Jesus hat es so formuliert: Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und er nehme doch Schaden an seiner Seele? Meine lieben Freunde, ich glaube, es ist Zeit, dass wir das Zentrum des Lebens wieder zum Zentrum unseres Lebens machen. Es ist Zeit, dass wir Jesus Christus wieder den einzigen richtigen Platz einräumen, der ihm gebührt, nämlich den ersten. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir uns wieder neu nach Gott sehnen, mehr als nach allem anderen, denn das ist das erste und das größte Gebot: Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und von ganzem Verstand, in dieser Beziehung leben. Das wünsche ich mir für mich, für meine Familie. Das wünsche ich mir für euch, dass das wahr sein darf. Und vielleicht muss der ein oder andere heute sagen: Herr, ich möchte umkehren. Ich bin zwar Christ, aber du bist eigentlich schon lange Zeit an dritter Stelle. Meine Probleme sind seit längster Zeit an erster Stelle und ich werde sie nicht los. Erinnert euch, du wirst zweite Dinge nie bekommen, indem du sie an erste Stelle setzt. Du bekommst die zweiten Dinge nur, wenn du erste Dinge an der ersten Stelle lässt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt es, Gott zu kennen. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für dein gutes Wort. Ich danke dir für das größte Gebot, die Summe des Gesetzes und aller Propheten, nämlich dich zu lieben. Herr, ich möchte um Vergebung bitten, da wo viele andere Dinge weit vor dir gestanden sind, wo sich meine Gedanken, meine Sehnsüchte in eine ganz andere Richtung ausgestreckt haben als nach dir. Und ich mich dann ständig fragte, warum ich so unerfüllt bin in meinem Christendasein. Herr, vergib, ich möchte Buße tun und umkehren. Und ich möchte bewusst dich an erste Stelle setzen und dich neu kennenlernen als meinen Liebhaber, Erlöser, Herrn und Heiland, als meinen Freund und König, als das Alpha und Omega und als den Lebendigen. Danke, Herr Jesus, dass du wahrhaftig bist. Und ich bitte, dass wir als Christen lernen, uns ermutigen, die erste Sache an die erste Stelle zu stellen. Amen.